Ich habe so einiges gesehen. Ich habe die Wüste gemacht, ich habe Libyen gemacht, ich habe Algerien gemacht. Die Wüste ist derart weit. Wenn dein Lastwagen eine Panne hat, dann kommst du um. Ich habe die Körper toter Menschen auf dem Weg liegen sehen. Den Pass auf der Brust. Franchement, da wirst du verrückt. Aber ich bin am Leben. Ich bin noch hier. Ich sage dir, es ist überhaupt nicht leicht. Du wirst dieses Buch schreiben und so weiter, aber was erhalte ich im Gegenzug? Alles, was ich dir erzählen werde, habe ich erlebt. Das sind keine Inszenierungen. Ich bin Amadou Kone. Ich bin hier, wie man sagt, ein Einwanderer wie die anderen. Ich bin gekommen, um zu überqueren. Darum bin ich hier.
Johannes Bühler, Sie haben uns hier einen kurzen Teil Ihres Buches am Fuße der Festung vorgelesen. Eines der 15 Erzählprotokolle. Da erzählt Amadou von seiner Geschichte, wie er nach Marokko gekommen ist. Wie haben Sie denn Amadou kennengelernt? Wie kam es zu dieser Begegnung?
Ich lernte ihn über Kontakte kennen. Eine Freundin von mir arbeitet in einer Organisation, welche in Casablanca und Rabat Flüchtlinge mit dem Nötigsten unterstützt. Und durch sie erhielt ich erste Kontakte zu Menschen, die ich angefragt hatte, ob sie bereit wären, mir ihre Geschichten zu erzählen. Und so kam ich am Ende auch zu Amadou.
Wie sind Sie vorgegangen bei der Wahl der Protagonisten? Haben Sie da eine möglichst unterschiedliche Palette von Geschichten ausgewählt? Eine Geschichte handelt von einer Frau, die 7 Jahre durch die Wüste gereist ist, die sich prostituieren musste und schlussendlich wieder von der algerischen Polizei zurück in die Wüste geschickt wurde. Wie haben Sie diese Geschichten herausgefiltert? Es gibt ja Tausende von Flüchtlingsgeschichten in Marokko.
Ich habe die Geschichten eigentlich nicht selber gewählt. Ich würde vielmehr sagen, die Geschichten haben mich gewählt oder der Zufall wollte es. Natürlich gibt es sehr viele Geschichten, die da zu erzählen wären, aber damit man das machen kann, das setzt voraus, dass die Leute ein gewisses Vertrauen in einem haben und auch die Bereitschaft, sich auf das einzulassen und die Geschichte zu erzählen. Und das ist dann schon viel schwieriger, so jemanden zu finden. Und von daher hatte ich da eigentlich nicht groß eine Auswahl getroffen, sondern ich bin Menschen begegnet und jene, die bereit waren, mir ihre Geschichten zu erzählen, die habe ich in dem Buch niedergeschrieben.
Sie waren auch nahe von Melilla, der spanischen Enklave in Marokko, die auch Grund ist, weshalb so viele Flüchtlinge nach Marokko kommen, weil es die einzige Landesgrenze ist, die der afrikanische Kontinent mit Europa hat. Wenn wir Bilder sehen von Melilla, sind es eigentlich immer sporadisch wieder dieser 6 Meter hohe und 11 Kilometer langen Zaun mit Wachposten und wie es immer wieder Hunderte oder Tausende von Flüchtlingen versuchen, diesen zu überklettern. Was sind Ihre Eindrücke, die Ihnen geblieben sind von Melilla?
Die Situation in Melilla und in Ceuta ist sehr, sehr prekär. Es ist so, die Leute campieren in den Wäldern vor den Zäunen und werden dort regelmäßig von den marokkanischen Militärs vertrieben. Es kommt regelmäßig zu Todesfällen, die Leute werden brutalst verprügelt, auch wenn sie nur dort campen oder wenn sie dann versuchen, den Zaun zu erstürmen. Die Situation allgemein ist wirklich schrecklich. Also die Leute befinden sich zwischen Leben und Tod, wortwörtlich.
Sie selbst waren auch in diesen prekären Zonen unterwegs, wo die Menschen in Wäldern übernachten, wo sie ihr Leben riskieren. Doch sie haben eine ganz andere Ausgangslage. Sie besitzen den Schweizer Pass. War das manchmal auch ein Hindernis, um an die Menschen zu kommen? Oder war es eigentlich, oder hat es Sie auch belastet, diese privilegierte Situation, die Sie haben in diesem Land?
Ich denke, es ist etwas, das einem, wenn man sich mit dieser Welt konfrontiert, so oder so belastet, egal wo man ist, weil man sich bewusst wird, was für ein Privileg das man hat und inwiefern dieses Privileg auch davon abhängig ist, dass es anderen eben nicht so geht. Ich wurde von den Leuten allerdings sehr, sehr wohlwollend aufgenommen. Ich fand mich nie in einer Situation wieder, wo man versuchte, mich zu einem Zweck zu missbrauchen, sage ich jetzt mal. Und ich habe auch von Anfang an immer klargestellt, was meine Möglichkeiten sind und welche Möglichkeiten ich nicht habe. Aber was ich sagen muss, ist, dass es eigentlich sehr, sehr bemerkenswert ist, zu sehen, wie viel Lebensmut und wie viel Hoffnung die Menschen dort trotz ihrer Situation aufweisen. Und ich denke, an diesem Punkt war es vielmehr ich, der etwas lernen konnte und der von ihrer Hoffnung, von ihrem Lebensmut und ihrer Gewissheit ja, etwas abhaben konnte.
Diese Hoffnung wurde nicht zerstört, aber ziemlich gebremst wahrscheinlich letzten Sommer, als die EU Verhandlungen aufgenommen hat mit Marokko, Rücknahmeverhandlungen. Das heißt, wenn jetzt die Flüchtlinge es schaffen, diesen Zaun zu überklettern, dass es heißt, dass Spanien sie wieder zurück nach Marokko schicken könnte. Wie wurde diese Nachricht aufgenommen bei den Menschen, die Sie kennengelernt haben?
Ich denke, das ist eine Entwicklung, die auf der politischen Ebene passiert und die sicher letztendlich einen Einfluss auf die Schicksale der Menschen hat. Aber direkt ist die Situation auch so für die Flüchtlinge und Migranten sehr, sehr schwierig. Und Spanien hat bereits jetzt regelmäßig Leute über den Zaun wieder zurückgeschickt, ohne dass dafür eine rechtliche Grundlage bestanden hätte, also illegal und völkerrechtswidrig. Von daher denke ich, dass es die meisten Leute nicht so unmittelbar betrifft. Die Hoffnung allerdings, von der ich gesprochen habe, ich denke, es ist auch mehr eine ungebundene Hoffnung. Es ist eine Hoffnung, die nicht speziell auf das Ziel bezogen ist, sondern vielmehr die Hoffnung im Sinne eines Glaubens, dass es irgendwann besser gehen wird im Leben, dass sie eine Zukunft finden werden.
Hat Sie eine der Geschichten, die Sie hier aufgeschrieben haben, besonders beschäftigt, weil viele Geschichten, die gleichen sich vielleicht in der Art, die Menschen verlassen ihre Heimat aus einer Not, lassen alles zurück, stranden in Marokko. Gibt es Geschichten, die Sie überrascht haben oder besonders beschäftigt haben?
Es gibt eine Geschichte, die mich sehr lange und sehr viel beschäftigt hat. Es ist die Geschichte eines jungen Nigerianers, der mit 18 Jahren die Reise auf sich nahm, ohne zu wissen, was ihn erwartet. Und der in ein Schmugglernetzwerk geraten ist, in dem er sehr, sehr schwere Folter erlitten hat, weil die versuchten, von seiner Schwester Lösegelder zu erpressen. Dieser junge Mann ist nach einem Jahr in Marokko wieder nach Nigeria zurückgekehrt und ich bin lange mit ihm in Kontakt geblieben. Und der Grund, nehme ich an, wieso mich diese Geschichte speziell beschäftigt hat, war auch, dass ich ihn häufig finanziell unterstützt habe. Und dies ist eine, zumindest für mich, sehr große Herausforderung, weil es immer eine Gratwanderung ist zwischen jemandem tatsächlich helfen und sein eigenes Gewissen beruhigen und aber die Person eigentlich eher noch tiefer ins Unglück zu stürzen. Dieser junge Mann, Felix heißt er im Buch, der ist dann anschließend nach einem Jahr wieder losgereist mit Geld, das ich ihm eigentlich überwiesen habe, um ein kleines Geschäft aufzubauen. Der ist nach Libyen gereist und dort wiederum in ein Schmugglernetzwerk geraten, welches versuchte, Lösegelder zu erpressen. Ich habe seit diesem Moment nichts mehr von ihm gehört. Und das ist sicher eine Geschichte, die mir sehr nahe gegangen ist.